Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend.
No, I'm going to talk about my work this morning or whatever time it is and talk about that tonight.
Ja, die US-amerikanische Fotografin Nan Goldin war das, auf die Frage, ob sie etwas zu ihrer politischen Haltung im Nahostkonflikt sagen wolle. Das war gestern bei der Pressekonferenz zu ihrer Ausstellung »This Will Not End Well« in der Berliner Neuen Nationalgalerie. Abends eben hatte sie angekündigt, wolle sie sprechen zu ihrer politischen Haltung und ihrer Kritik an Israel. Und das tat sie dann auch. Was folgte, war ein Eklat. Gleich mehr dazu. Außerdem in Kultur heute: die Kürzungen im Kulturetat der Bundeshauptstadt und die folgende Unsicherheit in der Kulturszene, ein Dokumentarfilm über den Kampf von Frauen gegen die Herrschaft der Taliban und die Hedwigskathedrale in Berlin. Gegen den Umbau sind Denkmalpfleger Sturm gelaufen, morgen wird sie wieder eröffnet. In der Neuen Nationalgalerie in Berlin wurde gestern Abend eine große Ausstellung der Fotografin Nan Goldin eröffnet. Über die Ausstellung haben wir berichtet und auch darüber, dass die Eröffnung eben mit Spannung erwartet wurde. Denn Nan Goldin gilt als Unterstützerin der israelfeindlichen BDS-Bewegung. Sie gehört zu denen, die Israel scharf kritisieren, ohne den Terror der Hamas dabei zu erwähnen. Und sie hat ein Symposium, das im Rahmen der Ausstellung unter dem Titel »Kunst und Aktivismus in Zeiten der Polarisierung« die verhärteten Fronten gerade ins Gespräch bringen will, abgelehnt. Das sei, so Nan Goldin, von Zionisten dominiert. Gestern Abend hat sie ihre Ankündigung wahrgemacht, über Politik zu sprechen. Sie hat das Handeln Israels als Völkermord kritisiert. Sie fühle sich erinnert an die Pogrome, denen ihre Großeltern in Russland entkommen seien. Deutschland warf Nan Goldin vor, das Leid der Palästinenser nicht zu sehen. Auf ihre Rede versuchte dann der Direktor der Neuen Nationalgalerie, Klaus Biesenbach, zu antworten. Er wurde aber von pro-palästinensischen Aktivisten niedergebrüllt. Carsten Probst kommentiert:
Hätte Nan Goldins Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie vor einem Jahr stattgefunden, wäre sie abgesagt worden. Denn vor einem Jahr, nur wenige Wochen nach dem Überfall der Hamas vom 7. Oktober, wurde in Deutschland ja praktisch alles abgesagt, was auch nur von Ferne den Anschein erweckte, Israel nicht pauschal jede Art von Ausübung seines Selbstverteidigungsrechts zuzusichern. Wer generell zu Optimismus neigt, der könnte es also als Fortschritt ansehen, dass Nan Goldins Ausstellung überhaupt stattfindet, dass sie als bekennende Aktivistin gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen und im Libanon sogar in der Neuen Nationalgalerie auftreten und ihre politischen Überzeugungen öffentlich kundtun darf. Aber der Schein trügt leicht. Der Argwohn, ja die Idiosynkrasie gegenüber Künstlerinnen und Intellektuellen, ist in der deutschen Politik ausgeprägt. Das zeigt nicht zuletzt die jüngst verabschiedete Bundestagsresolution »Nie wieder ist jetzt«. Sie würde es ja grundsätzlich erlauben, der Neuen Nationalgalerie die Mittel für Ausstellungen zu streichen, wenn sie etwa Künstlerinnen wie Nan Goldin die Politik des Staates Israel kritisieren lässt und wenn dies, wie vom Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, als unerträglich, als gefährlich verharmlosend soll heißen, als potenziell antisemitisch eingeordnet wird. Schon im Vorfeld hatte Klaus Biesenbach, der Direktor der Nationalgalerie, versucht, die Politisierung der Ausstellung, in der das Thema Israel und Palästina selbst ja gar keine Rolle spielt, durch ein Symposium zu verhindern. Dort sollen am morgigen Sonntag verschiedene Positionen zum Nahostkonflikt friedlich diskutiert werden. Allerdings war dieser Plan mit Nan Goldin nicht abgestimmt. Die Künstlerin jedenfalls will von einer Trennung ihrer Kunst und ihrer politischen Überzeugungen nichts wissen. Bei der Pressekonferenz am Freitagmorgen inszenierte sich Klaus Biesenbach noch als Mitglied der Chosen Family, also der selbstgewählten Familie der Künstlerin, in der er viele Erkenntnisse über diesen Zusammenhang von Kunst und Empathie und über das Leben gelernt habe. Am Abend, bei der Eröffnung der Ausstellung, beeilte er sich dann hingegen, sich von ihren Ansichten zu distanzieren. Dabei wurde er von einem jener Flashmobs niedergebrüllt, die seit einiger Zeit voraussehbar jede größere Veranstaltung mit möglichem Israel-Bezug und Medienpräsenz zu kapern versuchen und mit Nan Goldin und ihrer sehr eigenen Haltung zum Nahostkonflikt womöglich überhaupt nichts am Hut haben. Man könnte also von einem Eklat mit Ansage sprechen. Dass die Ausstellung und Nan Goldins Auftritt nicht abgesagt wurden, deutet trotzdem nicht darauf hin, dass die Ambiguitätstoleranz auf Seiten der ausgemachten Israel-Gegner oder der deutschen Politik angewachsen wäre. Die Politik in Deutschland spürt mittlerweile auch den Blick, der aus dem Ausland auf sie fällt. Die Bundesrepublik gilt nicht mehr als der demokratische Musterstaat, als der sie sich über viele Jahrzehnte gerade durch die Vielfalt ihrer Kulturszene darstellte. Stattdessen als Ort von Hysterie, Intoleranz, von de facto Zensur, der es vor lauter Verkrampfung nicht hinbekommt, seinen demokratischen Debatten einen Rahmen zu geben. Zwar kritisiert selbst mittlerweile die Bundesregierung auch das Vorgehen Israels in Gaza und im Libanon, doch die Kluft zwischen Politik und Kultur scheint größer zu werden. Und dies umso mehr, wäre nun die Jüdin Nan Goldin tatsächlich an ihrer Ausstellung und ihrem Auftritt gehindert worden. Wer mit Kulturpolitikern, Museumsdirektorinnen, Kuratorinnen spricht, kann oft heraushören, dass sie darum wissen. Und wenn Nan Goldin dieses Wissen nun öffentlich ausspricht, dann ist das nicht gleich unerträglich oder verharmlosend. Für viele, die von sich aus gar nicht zum Aktivismus neigen würden, ist es schlicht die Wahrheit.
This Will Not End Well, die Ausstellung von Nan Goldin in der Neuen Nationalgalerie, begann gestern schon nicht well, sondern mit einem Eklat. Und das hätte wohl auch gar nicht anders kommen können, meint Carsten Probst. Kulturstaatsministerin Claudia Roth kritisierte heute die pro-palästinensischen Aktivisten. Das Niederbrüllen von Klaus Biesenbach, meinte sie, sei absolut inakzeptabel. Während in Berlin aber zurzeit immerhin noch Ausstellungen eröffnet werden, und zwar mehr und bedeutendere als in jeder anderen deutschen Stadt, liegen die Haushaltspläne für das nächste und übernächste Jahr auf dem Tisch und, wir haben darüber berichtet, das sind vor allem Kürzungspläne. 130 Millionen Euro weniger werden 2025 für Berliner Kultur ausgegeben. Das sind rund 12% des Kulturetats, die gestrichen werden. Die Berliner Kulturinstitutionen laufen dagegen ebenso Sturm wie die freie Szene. Und die Kritik an Kultursenator Joe Cialo wird immer lauter.
Ich fühle mich von einem Mann im Stich gelassen, der unglaublich viele Versprechungen gemacht hat und das Gegenteil eingetreten ist. Und der Eindruck, dessen ich mich nicht erwehren kann, ist, dass Joe Cialo von seiner eigenen Partei hintergangen wird. Die haben ihn im Regen stehen lassen und der Mann, der von seiner Partei im Regen stehen gelassen wird, lässt uns jetzt im Regen stehen.
Der Intendant der Berliner Schaubühne Thomas Ostermeier vorgestern in Kultur heute. Rüdiger Schaper ist Kulturkorrespondent des Berliner Tagesspiegels. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Schaper, wir sprechen hier meist über die großen Kulturinstitutionen, die Kulturszene einer Stadt, aber die besteht natürlich auch aus kleinen und freien Gruppierungen, aus Vereinen und Ensembles, Ausstellungsräumen und Initiativen. Was bedeuten denn die Kürzungen, die angekündigt werden für die Berliner Kultur in der Breite der Kulturszene?
Das ist auf jeden Fall dramatisch. Das Problem in diesem Bereich ist, dass wir das noch gar nicht absehen können. Es ist was anderes, wenn man eine Schaubühne hat oder ein deutsches Theater, wo ganz klar feststeht, wie viel die bekommen. Die erfahren das jetzt natürlich auch sehr, sehr spät, dass sie eben nicht so viel bekommen wie sonst. Das ist eine sehr dramatische Situation, aber in der freien Szene ist das noch gar nicht absehbar. Es gibt zum Beispiel das Tanzbüro, das eben Aktivitäten der freien Tänzerinnen und Tänzer und der Gruppen hier koordiniert. Ist eine wichtige Sache, gibt es auch noch nicht so lange. Die wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht und was nächstes Jahr passieren soll, ob sie überhaupt etwas bekommen. Also wir haben flächendeckend, ja, würde ich sagen, Inkompetenz und Ahnungslosigkeit und man kann einfach nur das Schlimmste befürchten.
Die Probleme bei den kleineren Institutionen sind ja die, dass ein großes Haus möglicherweise eine Ausstellung weniger machen kann oder auf das Engagement von berühmten Interpreten verzichten kann. Es gibt einfach mehr Stellschrauben. Die kleinen Initiativen, die werden vielleicht mit wenigen 10.000 Euro gefördert und finanzieren daraus eine halbe Stelle. Und wenn das wegfällt oder auch nur ein Großteil davon wegfällt, dann ist wahrscheinlich alles dicht.
Das ist so. Also wir reden da ja nicht von sehr großen Summen und der Wegfall von ein, zwei Stellen, das ist dann manchmal schon 80-100%. Dann ist da keiner mehr, der jedenfalls für Bezahlung arbeiten kann. Aber groß und klein, das ist eben auch schwierig auszudifferenzieren. Schauen Sie, das Theater an der Parkaue, das ist ein Kinder- und Jugendtheater. Das ist dann eher was Kleines, aber eigentlich auch nicht klein wirklich. Die spielen halt für Kinder und Jugendliche übers Jahr. Sie konnten jetzt 3 Jahre lang ihr Haus nicht nutzen. Das ist renoviert worden. Das soll jetzt am Wochenende feierlich eingeweiht werden, auch mit dem Senator Cialo. Und was ist passiert? Sie müssen sämtliche geplanten Premieren für das nächste Jahr absagen und eben auch im Repertoire Dinge absetzen, Das ist etwas, was ich überhaupt noch nie erlebt habe. Und deswegen sage ich, wir wissen überhaupt noch gar nicht, wie die Auswirkungen letztlich sein werden. Denn auch die größeren Häuser können sich vielleicht 2025 ein bisschen durchwurzeln mit Rücklagen. Aber ab kommendem Sommer werden wir schon wieder, und das ist ja angekündigt, über die nächste Sparrunde reden. Das heißt, es geht dann noch einmal in dieser Größenordnung los und das nimmt kein Ende. Und dann gibt es keine Rücklagen mehr und dann werden sich auch die großen Häuser genauso verzweifelt anstellen müssen wie die kleinen. Es gibt eine Initiative für inklusives Theater, da wird man nicht viel drüber reden, da wird nicht viel drüber geschrieben, aber jetzt muss man leider erfahren, dass die 2, 3 Leute, die da arbeiten, nächstes Jahr eben nicht dort arbeiten werden, weil sie kein Geld mehr bekommen.
Also 12% Kürzungen stehen im Raum insgesamt für den gesamten Kulturetat. Das heißt aber dann nicht, dass jeder, der Subventionen bekommt in der Kultur, sich auf diese 12% einstellen kann, sondern die Details können sehr unterschiedlich sein?
Die können sehr unterschiedlich sein, aber wir müssen auch nochmal feststellen, und deswegen haben wir hier Schockstarre im Grunde genommen, eine Schockstarre. Es war die ganze Zeit aus dem Hause Cialdo von maximal 10% die Rede. Wir sind jetzt drüber, wir sind jetzt bei 12. Und wenn so etwas passiert und wenn auch eben nicht genügend Gespräche stattfinden zwischen den Institutionen und der Politik, dann ist doch klar, dass man misstrauisch ist und dass man sich auf gar nichts verlassen kann. Also ich könnte Ihnen jetzt auch nicht so genau sagen, was passiert, weil plötzlich sind wir eben bei 12% und die ganze Zeit waren es maximal 10 und Giallo hat auch immer abgewiegelt. 10 werden es dann schon nicht werden. Jetzt sind es eben 12 geworden und das ist erheblich. Und wenn sich das nächstes Jahr noch einmal wiederholt, dann haben wir eine Situation, die ich mir gar nicht ausdenken kann. Wir haben jetzt schon eine Lage, die ich als durchaus verzweifelt beschreiben würde.
Sie haben die Rolle von Joe Cialo angesprochen, des Berliner Kultursenators. Thomas Ostermeier, der Schaubühnenintendant, hat hier in Kultur heute sich empört gezeigt über dessen Verhalten und hat gesagt, er habe das Gefühl, er habe überhaupt gar keinen Rückhalt in seiner eigenen Partei und hätte nichts für die Kultur bewegen können. Wie sehen Sie denn die Rolle von Joe Cialo? Hat der Kultursenator sich den Kürzungsplänen ausreichend entgegengestemmt?
Katastrophal. Also es ist echt nicht der erste Senator oder die erste Senatorin, die ich erlebe. Da gibt es schon einige. So habe ich noch keine Politik, Kulturpolitik in Berlin erlebt. Es ist ja klar, dass irgendetwas gemacht werden muss. Das sagt ja auch die ganze Kulturszene. Sie werden sich ja beteiligen an Spargeschichten. Aber da muss man miteinander reden, da muss man das sinnvoll machen. Es gibt überhaupt keine Perspektive jetzt, wie das weitergehen soll. Es hat Schalten gegeben. Da waren 100 Leute am Bildschirm mit einem Senator für 2 Stunden. Da können Sie sich ausrechnen, was man da sich austauschen kann. Nämlich eigentlich gar nicht. Und ja, Cialo scheint nicht nur ahnungslos zu sein, sondern irgendwie auch völlig indolent, schmerzfrei. Also ich bin wirklich auch etwas wortlos und kann das gar nicht fassen, wie jemand sein Ressort kampflos einfach freigibt. Ob er etwas hätte ändern können, das ist was anderes. Aber eine Kulturlandschaft, wie wir sie ja in der Hauptstadt haben, die weltweit gefeiert wird, einfach preiszugeben den Fraktionsspitzen und den Haushältern, das ist absoluter Wahnsinn. Also das zeugt von, ja, wie soll ich sagen, Desinteresse, Ahnungslosigkeit. Ich weiß nicht, ja, normalerweise würde man sagen, jetzt kann er zurücktreten, aber ja, was das hilft, weiß ich nicht. Er ist ja auch noch im Gespräch für andere höhere Ämter in einer künftigen Bundesregierung. Also alles äußerst ungut.
Die Berliner Komische Oper, die kritisiert, dass ihre Sanierung verschoben wird und dass die Politikerinnen und Politiker, die sich das ausgedacht haben, offensichtlich auch nicht rechnen können. Denn kurzfristig wird zwar was eingespart, langfristig aber steigen die Kosten um 250 Millionen Euro und es wird später eröffnet. Dass Politik nicht immer die ganz lange Distanz im Auge hat, das ist klar, das ist ganz normal, weil man wiedergewählt werden will und dann auch eher im Augenblick denkt. Aber solche Kürzungen scheinen ja auch komplett unseriös zu sein.
Es ist einfach dumm. Also wir wissen das von anderen großen Projekten, wo gebaut wird. Ich sage nur Museumsinsel, da geht es in die Milliarden, weil ständig Probleme auftreten und es sich verzögert. Jedes Jahr eines faktischen Baustopps kostet Geld. Hinzu kommt bei der Komischen Oper, dass sie in ihrem Ausweichquartier im Schiller-Theater einfach weniger Plätze haben. Da können sie einfach weniger Tickets verkaufen. Beides zusammen heißt Teuerung auf der einen Seite, auf der anderen Seite weniger Einnahmen. Das ist eine sehr, sehr einfache Rechnung. Es gilt übrigens auch nicht nur für die Kultur, ja, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Der Senat scheint mir auch beim Nahverkehr relativ kopflos zu handeln. Was ist gewonnen, wenn wir die U-Bahn vergammeln lassen, keine neuen Wagen kaufen, Reparaturen, Nachbestellungen, das wird alles immer noch teurer. Ich sage das deswegen, weil ich wirklich festgestellt habe, dass in der Kulturszene ein Bewusstsein für die gesamte Stadt vorhanden ist. Und wenn Sie schon sagen, können die rechnen, würde ich sagen, nein. Es gibt etliche Studien, die besagen, was die Kultur für die Stadt hier auch an Geld reinholt. Sie kennen das, es sind die Taxifahrten, es sind die Hotels, es sind die Restaurants, es sind überhaupt die Leute, die in die Stadt kommen, nach Berlin, um Kultur zu erleben. Wir haben jetzt schon durch Befragungen herausgekommen, dass wegen des geschlossenen Pergamon-Museums bestimmte Gruppen nicht da sind. Die Leute kommen nicht, wenn wichtige Orte nicht zu besichtigen sind und wenn sich der Eindruck verfestigen sollte, dass das mit der Kultur hier in Berlin einfach nicht mehr so toll ist.
Rüdiger Schaper, Kulturkorrespondent des Berliner Tagesspiegel, am Mobiltelefon akustisch nicht optimal mit uns verbunden, über die Kürzungen für die Kultur und die Rolle des Kultursenators Joe Cialo. Vor über 3 Jahren haben in Kabul die Taliban wieder die Macht übernommen. Die Bilder von Flüchtlingen, die versuchen, sich auf dem Flughafen an startenden Maschinen festzuhalten, um irgendwie das Land zu verlassen, die gingen um die Welt. Für die im Land Verbliebenen, die haben ein völlig anderes Leben nun führen müssen. Radikal hat sich das verändert und das gilt insbesondere für die Frauen. Sie werden gehindert, sich zu bilden oder ihre Meinung frei zu äußern. Sie dürfen sich nicht frei bewegen, werden aus dem öffentlichen Leben verbannt, dürfen nicht für ihre Rechte eintreten und auch keine eigenen Entwürfe für ihr Leben machen. Nicht alle wollen das widerstandslos hinnehmen. Der Dokumentarfilm Bread and Roses zeigt den gefährlichen Kampf einer Gruppe mutiger Frauen in Kabul. Produziert wurde der Film von US-Schauspielerin Jennifer Lawrence und der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai. Carsten Umlauf hat Bread and Roses gesehen.
Am 14. August 2021 feiert Sarah Mohammadi in Kabul ihre Verlobung. Einen Tag später marschieren die Taliban ein und übernehmen die Macht. Und der ausgebildeten Zahnärztin Sarah wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Innerhalb kurzer Zeit dürfen Frauen nicht mehr arbeiten, sollen in der Öffentlichkeit voll verschleiert sein. Mädchen dürfen keine weiterführende Schule mehr besuchen. Sarah lässt sich aber nicht beirren, organisiert Proteste und Demonstrationen. Arbeit, Brot, Bildung, skandiert die Gruppe junger Frauen, bis ihnen von schwer bewaffneten Taliban der Weg versperrt wird. Anhand von selbst gedrehten Handyvideos erzählt der Film die Geschichte von Sarah und 2 weiteren Frauen. Sharifa hat für die Regierung in der Zeit vor den Taliban gearbeitet und hält sich lange zurück, auch aus Rücksicht auf ihre Familie, bis sie sich den Protesten anschließt. Und Taranom ist Aktivistin und begibt sich als erste auf die Flucht. Auf eine ungewisse Reise nach Pakistan, wobei sie Armut, Ungewissheit und Einsamkeit bald an den Rand der Verzweiflung bringen. Die Bilder zeigen hochgebildete Frauen, die als Lehrerin, Schriftstellerin oder Ärztin gearbeitet haben und die nun zur Hausarbeit und einem Leben im Schatten gezwungen sind. Sie treffen sich heimlich, essen zusammen, hören Musik auf einer Dachterrasse, sprühen im Dunkeln Botschaften auf Hauswände. Sie denken nach über eine zivile Revolution und weinen zusammen, als eine von ihnen von den Taliban verschleppt wird. Die Videos sind in ihrer ungefilterten Nähe erschütternd, denn sie machen den Kontrast deutlich zwischen den lebensfrohen, klugen, würdevollen Frauen und fundamentalistischen Besatzern, die sich anmaßen, die Hälfte der Bevölkerung aufgrund des Geschlechts und aufgrund der Auslegung der Religion herabzuwürdigen. Das Ziel scheint, sie in ihrer Freiheit und Körperlichkeit geradezu auszulöschen. Dass diese Videos existieren, ist ein Wunder. Über geheime Wege haben sie Regisseurin Sarah Mani erreicht. Die Afghanin ist selbst als Geflüchtete in den Westen gelangt und unterstützt von US-Schauspielerin Jennifer Lawrence hat sie es geschafft, mit den Frauen in Afghanistan in Kontakt zu kommen. Und sie hat sie aus der Ferne angeleitet, wie man mit dem Handy heimlich Aufnahmen von guter Qualität machen kann. Aus den Bildern hat die Regisseurin einen Film montiert, der einen tief berührt und betroffen macht. Aus Kabul vermittelt er Einblicke in ein immer noch belebtes Stadtbild, aus dem aber die Frauen mehr und mehr verschwinden. So ist Bread and Roses ein wichtiges Dokument aus einer Welt, die durch andere Kriege und Krisen gerade aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Die Lage der Frauen in Afghanistan hat sich aber durch schärfere Gesetze der Taliban gerade noch einmal drastisch verschlechtert. Sarah, Sharifa und Taranom haben es glücklicherweise geschafft, das Land zu verlassen. Obwohl hierzulande einige immer noch unterschiedslos nach Abschiebungen rufen, hat der Europäische Gerichtshof vor einigen Wochen immerhin entschieden, allen afghanischen Frauen grundsätzlich den Flüchtlingsstatus zuzusprechen. Ihre Heimat scheint zurzeit wie ein einziges großes Gefängnis.
Bread and Roses von heute an bei Apple TV Plus. Morgen wird in Berlin die Hedwigskathedrale wieder eröffnet, die katholische Bischofskirche Berlins. Friedrich der Große hatte sie in Auftrag gegeben, 1747 war Baubeginn und der Architekt Georg Wenceslaus von Knobelsdorf, der nahm sich das römische Pantheon, einen antiken überkuppelten Rundtempel, zum Vorbild. Und das irgendwie auch zu Recht, denn es ging Friedrich um religiöse Toleranz. Ein allen Göttern geweihtes Pantheon, das schien da passend. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Hedwigskathedrale schwer zerstört und brannte bis auf die Umfassungsmauern aus. Ein deutsch-deutsches Architektenteam plante dann mitten im Kalten Krieg in den 50er Jahren den Wiederaufbau. Die 1963 wiedereröffnete Kirche, die sollte auch ein Gedenkort sein für die Gräuel des Krieges. So hat man geplant. Nun hat das Erzbistum Berlin die Kirche 6 Jahre lang umbauen lassen, gegen den erbitterten Widerstand der Denkmalpflege. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau konnte schon sehen, was sich da verändert hat. Wohl eigentlich alles, oder, Nikolaus Bernau?
Allerdings, also da ist wirklich von dem historisch gewordenen Ambiente, das seit 1952 bis 1963 entstanden ist und dann immer weiter gestaltet wurde. Also das war ja nicht etwa ein abgeschlossener Prozess, als die Kirche einmal eingeweiht war. Davon ist überhaupt nichts mehr übrig geblieben, sondern es ist jetzt ein großer, runder Raum, eben ein Pantheonraum geworden. Übrigens wieder ein Pantheonraum. Es wurde nämlich unter die Kuppel der 1950er Jahre wurde eine zweite Kuppel eingezogen, also sehr aufwendig auch gearbeitet. Die hat so ein seltsames Makramee-Muster. Es ist ein bisschen komisch. Das Ganze ist ganz in Weiß. Alle Säulen sind jetzt jeglicher Form entledigt. Es sind nur noch Rundpfeiler, ebenfalls in Weiß. Der Fußboden ist nicht mehr wie früher mit einem so ganz stark gemusterten, sehr lebendigen, roten, schwarzen Marmor belegt, sondern ist jetzt völlig einheitlich mit einem ganz matten, grauen Kalkstein belegt. Der große, runde, halbrunde Altar, der in der Mitte des Raums steht, ist auch ein ganz blasser Kalkstein. Also das heißt, das ist alles sehr hellfarbig, um nicht zu sagen strahlend weiß, und jeglicher Geschichte entledigt. Es gibt noch 2 spätgotische Skulpturen und die kleine Büchse, wenn man so will, die ursprünglich für die Hostien gedacht wurde, wobei ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, wie während eines Gottesdienstes aus diesem Schränkchen heraus nochmal die Hostien herausgeholt werden können. Das wird verkehrstechnisch ziemlich schwierig.
Eine ganz entscheidende Veränderung ist ja, dass der Boden geschlossen wurde, den Hans Schwippert und seine DDR-Kollegen geöffnet hatten, auch um an die Gräuel des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. Eine Vertiefung mitten in der Kirche, die so einen ganz normalen Kirchenraum eigentlich negiert. Also da ist ein Stachel sozusagen im Fleisch geblieben, könnte man sagen, oder ist eine Öffnung im Boden geblieben. Warum hat man sich denn überhaupt für einen so weitreichenden Umbau entschieden? Nötig gewesen wäre eine Sanierung, aber der damalige Bischof Rainer Maria Wölki hat sich dann für einen Komplettumbau entschieden. Warum?
Es hatte verschiedene Gründe. Das eine war einfach, der Bau war tatsächlich sanierungsbedürftig und zweifelhaft. Das zweite war aber, man wollte auch unbedingt eine neue Form von Katholizismus dort ausdrücken. Und das war eine ganz entscheidende Angelegenheit. Man wollte einen kargen Bau haben, einen schlichten, einen zurückhaltenden, formal zumindest zurückhaltend. Das alles ist ja ziemlich teuer geworden. Das hat 44 Millionen Euro gekostet. War also nicht etwa billig. Das ist so ein bisschen dieser Wohlstands-Zen-Einfachheit, wenn man so will, wie man sie um 2000, 2010 ja sehr viel gefunden hat. Und das war die zentrale Aussage. Und man wollte sich zweifellos auch befreien von der DDR-Geschichte, die dort das Zentrum der ganzen Inszenierung gespielt hat. Ja, und das Resultat kann man jetzt sehen.
Die Denkmalpflege hat sich erbittert gewehrt, übrigens nicht nur innerhalb von Berlin, sondern auch weit darüber hinaus. Man sollte eben diese gemeinsame Arbeit auch der beiden deutschen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zerstören, das Werk von Hans Schwippert eben im Wesentlichen, das hat nichts genützt. Warum eigentlich nicht?
Na, letztlich deswegen, weil die Kirchen, also oder die Glaubensgemeinschaften insgesamt, haben immer ein Glaubensprivileg. Das heißt, wenn ein Raum nicht mehr ihren kultischen oder sonstigen Anforderungen genügt, können sie das verändern. Dazu kommt, dass in der katholischen Kirche die Stellung des Priesters oder des Bischofs extrem stark ist. Also er kann zum Beispiel alle Gemeindegremien einfach schlichtweg überstimmen. Das ist in der evangelischen Kirche überhaupt gar nicht, in keiner evangelischen Kirche denkbar. Da sind die Gemeinden viel, viel stärker. In diesem Falle muss man ja auch ganz klar sagen, die Gemeinde hat sich vehement gegen diesen Umbau gewehrt, weil die Kirche eben viel, viel mehr war als nur ein Kirchenraum. Sie war das große Dokument erstens eines Katholizismus, der an die einige deutsche Nation dachte, deswegen eben der Architekt des Westdeutschen Bundeshauses, in dem der Bundestag tagte, als Architekt der Ostdeutschen Kathedrale in Berlin. Das war das eine, aber es war auch das Symbol für die Widerständigkeit der katholischen Kirche innerhalb der DDR. Und das ist vollständig beseitigt worden. Das wollte die Gemeinde auf gar keinen Fall. Aber gegen diese Kombination aus dem Privileg der Glaubensgemeinschaften plus der Stärke des Erzbischofs oder der Priester innerhalb der katholischen Kirche kam auch die Berliner Denkmalpflege, kam die gesamte Denkmallandschaft nicht an. Also es gab absolut niemanden, der sich hinter dieses Projekt gestellt hat.
Nikolaus Berner über den Umbau der Berliner Hedwigskathedrale. Morgen wird die Kirche mit einem Festgottesdienst wiedereröffnet. Es gibt auch Neuigkeiten zur Garnisonkirche in Potsdam. Damit beginnen die Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Bei der Herbsttagung seiner Landeskirche in Berlin hat sich der evangelische Bischof Christian Stäblein in die Debatte rund um die symbolträchtige Potsdamer Kirche eingeschaltet. Er ist weiter gegen einen Wiederaufbau des Kirchenschiffs. Stäblein wörtlich: Ich sehe kein Kirchenschiff dort jetzt. Das ist nicht unser Auftrag, betonte er auf der Synode. Sollten kommende Generationen dies anders sehen, könnten diese neue Entscheidungen treffen. Der neue Kirchturm sei jedoch ein Friedenszentrum, das auch mit Blick auf aktuelle Kriege und Konflikte dringend gebraucht werde. Eine Eintrittskarte für den Turm gekauft hätten sich laut Trägerschriftung seit Ende August 10.000 Besucher. Die Garnisonkirche oder der Turm genauer war mehr als 40 Millionen Euro teuer. Die Garnisonkirche selbst steht unter anderem für Hindenburgs und Hitlers Begegnung am Tag von Potsdam 1933. Die DDR-Regierung ließ sie nach Kriegsbeschädigung 1968 sprengen. Vielen ist heute der Erhalt des benachbarten Rechenzentrums aus DDR-Tagen wichtiger. Jürgen Thormann war Theaterschauspieler, aber vor allem eine Ikone im Synchrongeschäft. Er war da mehr als 70 Jahre lang aktiv. Er hat die deutsche Fassung von fast 1400 Rollen, vor allem von Hollywood-Stars, eingesprochen. Thormann war zum Beispiel die Stimme für Max von Sydow oder den Zauberer Gandalf Ian McKellen in der Herr-der-Ringe-Verfilmung. Mehrere Jahrzehnte lang synchronisierte Jürgen Thormann auch den britischen Charakterdarsteller und Oscarpreisträger Sir Michael Caine. Zuletzt im D-Day-Veteranenfilm In voller Blüte, der letztes Jahr herauskam. Hier nochmal die Stimme des Synchronsprechers. 93-jährig sprach Thormann über Caine in Deutschlandfunk Kultur.
Ich habe ihn kennengelernt. Es gab hier eine Filmvorführung am Potsdamer Platz. Und wir haben uns sehr nett unterhalten und er ist ein Herr, entsprechend angezogen, entsprechend äußert er sich, ein ausgesprochen sympathischer Kollege.
Die Stimme von Jürgen Thormann. Nach Angaben der dpa ist der gebürtige Rostocker jetzt im Alter von 96 Jahren gestorben. Der Schriftsteller Lutz Seiler ist jetzt nach einer Stadtratssondersitzung im Theater Ehrenbürger von Gera. Seine Thüringer Geburtsstadt wollte mit der Auszeichnung das Lebenswerk des 61-Jährigen würdigen. Das Theater Altenburg-Gera schrieb, Lutz Seilers Gedichte, Romane, Erzählungen und Essays hätten geografisch, historisch und philosophisch ihren Ausgang in Gera. Dort hat Lutz Seiler nach Schule und Berufsausbildung zum Baufacharbeiter, als Zimmermann und Maurer gearbeitet.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert. Dankeschön. Die Weltklimakonferenz in Baku vor dem Abschluss, die SPD vor der Bundestagswahl und neue Kabinettsmitglieder für die künftige Regierung von Donald Trump. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.